Hallo, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Tischlein deck dich, Folge 18. Ich stehe hier wieder am Mikrofon und kann es kaum erwarten, loszulegen. Zum Anfang hier nur eine kleine Erklärung. Leider reicht es immer noch nicht, um die angekündigte Folge mit meinem Bruder aufzunehmen, aber wir sind da in ganz eifriger Vorbereitung drin und werden uns da auch noch weiter austauschen, damit wir da wirklich genau wissen, worüber wir reden wollen. Aber ist ja egal, habe ich mir gedacht, ich kann ja trotzdem schon mal weitermachen und hier den Grundstein legen dann für diese Folge mit meinem Bruder, die dann wirklich epochal werden soll. Da will ich keine zu kleinen Maßstäbe anlegen. Denn es wäre ja dann die erste Folge mit einem wirklichen Partner hier, mit dem ich sprechen kann. Und deshalb hier noch vielleicht mal zur Vorbereitung wollte ich das noch ein bisschen weiter treiben mit dem Einzelpodcasten, dass schon die letzte Folge war ja eine Vorbereitung, aber heute muss ich einfach noch weiter meine Gedanken ordnen, weil da ist so viele Schichten, die da freigesetzt werden, die Sedimente meiner Gedanken, die erstmal abgetragen werden müssen, bevor wir dann wirklich zu diesen Clips aus dem Bewusst-Leben-Podcast mit Leonie Bremer und Alexander übergehen können. Das mit den Sedimenten meiner Gedanken, genau, ein Wort noch dazu. Die Sprache heilt die Wunde, die sie schlägt, sagt Lacan, der Psychoanalytiker. Und genauso ging es mir hier mit dem Podcast, habe ich mir gedacht, denn natürlich, ja, durch das Podcasten habe ich mir auch so eine gewisse Wunde zugefügt. Und zwar ist klar, dadurch, dass ich so viel gesagt habe, ja, das fühlt sich halt so an, als hätte ich damit mein ganzes inneres Sein so entäußert, als wäre ich so leer geworden und hätte mein ganzes Dasein jetzt entleert in eure Ohren, liebe Hörer. Aber das fühlt sich halt ein bisschen komisch an, auch weil ich ja sonst so ein introvertierter Mensch bin. Und was Lacan vielleicht meinte, war, okay, wenn du eine Podcast-Folge aufnimmst, dann fühlt sich das so an, du entfremdest dich auch von dir selbst, jetzt stehen die Worte also da so gesprochen und es ist nicht mehr diese reine Innerlichkeit, sondern ja, jetzt steht es halt so da und auch wenn es mal falsch rausgekommen ist, wird es halt so da stehen bleiben in den Podcasts. Aber Lacan meint, die Sprache heilt ja die Wunde auch wieder und genauso ging es mir. Ich habe mir die letzten Folgen einfach immer wieder angehört, beziehungsweise Folge 14 habe ich mir damals schon mindestens 5-mal angehört, weil es auch die beste Folge war bisher. Aber auch die letzten Folgen habe ich 2-3 Mal angehört und dabei genau das gespürt, was Lacan meinte. Also diese Wunde kann auch wieder zugefügt, kann auch wieder geheilt werden, dadurch, dass man sich da anhört, was man so gesprochen hat. Denn es ist ja wirklich unterhaltsam, habe ich mir dann gedacht. Und dieser Podcast hat eigentlich schon ein relativ gutes Niveau erreicht jetzt. Also gut, vielen Dank an der Stelle auch. Viele Grüße an meinen Mitbewohner Yogi und an Daniel. Die hat mir beide Rückmeldung gegeben zu den letzten Folgen und die mal angehört. Und ja, das war extrem hilfreich, denn natürlich fühle ich mich immer so ein bisschen außerhalb unseres Konsens. Die letzte Folge, ja, Kommunismus. Da stelle ich natürlich unsere demokratische Wertordnung in Frage. Das fühlt sich immer ein bisschen verboten an und es ist gut zu hören, dass es Leute interessiert, dass Leute sich das gern anhören. Jetzt ist aber auch genug mit dem Vorgeplänkel. Wir müssen hier übergehen zum Inhalt. Wobei, das mit dem Inhalt, sage ich schon mal, ist nicht so einfach, wie man denken könnte. Die Form ist genauso entscheidend. Es liegt ein dialektisches Verhältnis vor, also ein Spannungsverhältnis zwischen Form und Inhalt. In diesem Fall ist natürlich der Podcast die Form. Ja, das ist die Form, durch die meine Stimme, mein Inhalt, das gesprochene Wort hier ausgeliefert wird. Und der Inhalt, was ist das ja? Mein Gedankeninhalt, diese Sedimente, von denen ich da sprach, wollen wir mal sehen, inwieweit wir da überhaupt zum Inhalt vordringen können heute. Womit können wir hier anfangen? Okay, kleiner Rückblick auf die letzte Folge. Ja, die fand ich ganz gut, bisschen wirr und sprunghaft, aber ein wiederkehrendes Motiv fand ich so genial. Ja, der Bolschewist kann von einer Erkenntnis direkt zum Handeln übergehen. Also Bolschewist oder Aktivist muss sich nicht länger mit der Kritik beschäftigen, muss nicht länger die Ideologie in Grund und Boden kritisieren, sondern kann ja direkt zum Handeln übergehen und seine eigene Ideologie schaffen. Da habe ich mir nur gedacht, dieses Handeln ist vielleicht ein bisschen zu hemdsärmlich rübergekommen oder hier ist einfach noch wichtig, meinen Begriff vom Handeln zu erläutern. Und zwar dachte ich mir ja, das, was Slavoj Žižek immer so als sein Grundtenor ausgibt, okay, was können wir heute eigentlich machen, Welt voller Krisen, was ist so sein Ratschlag? Da dachte ich ja, das ist eine gute Definition dafür, was ich mit Handeln meinte. Nämlich sagt Žižek, es ist heute an der Zeit, uns zurückzulehnen und nachzudenken. Wir sollten also nicht meinen, okay, es gibt da so viele Probleme, so viele Krisen in der Welt, wir müssen jetzt sofort handeln, wir müssen aktionistisch werden. Sehr wichtig hier zu unterscheiden zwischen Aktionismus und Aktivismus, ja. Aktionismus ist nicht so positiv zu sehen. Also, nein, sagt Žižek, lehnen wir uns zurück und denken genau nach. Und genau das ist auch mein Ratschlag hier. Der Bolschewist kann also von der Erkenntnis, dass etwas falsch ist an der herrschenden Ideologie, direkt dazu übergehen, sich zurückzulehnen und genau darüber nachzudenken, welche Ideologie will er denn jetzt aufbauen, was für eine Gesellschaft wollen wir eigentlich aufbauen und wie ist der Weg dorthin zu konzipieren. Das meine ich mit Handeln im Gegensatz zur reinen Kritik, die sie einfach daran abarbeitet, was wir da so vorfinden. Und das ist völlig sinnlos, wie wir gesehen haben in der letzten Folge. Und genau dieser Punkt, dieser ausgezeichnete Punkt, den Marlon Gronda macht, hat mir auch geholfen, so mein eigenes Treiben hier im Podcast ein bisschen in bunterem Licht zu sehen. Denn natürlich fürchte ich mich immer vor der Kritik von anderen, vor allem wenn es dann mal einem größeren Kreis an Zuhörern geöffnet wird. Aber habe ich dann gedacht, ja okay, ihr könnt mich gut und gerne kritisieren, aber ihr solltet halt immer daran denken, was in Folge 17 gesagt wurde, dass Traurige an der Ideologiekritik ist ja, dass sie nicht mal das Niveau dessen erreicht, das sie kritisiert. Also jede Ideologiekritik ist unterhalb der Schwelle der Ideologie, bleibt unterhalb deren Erkenntnisstufe. Denn die Ideologie, selbst wenn es eine schlechte, selbst wenn es eine menschenverachtende Ideologie ist, wie Nazi-Ideologie, kann man immer noch sagen, immerhin, ja, ein Ideensystem wurde hier aufgebaut, immerhin hat Hitler sich hier auch systematisch Gedanken über die Welt gemacht und versucht, die Welt als Ganze zu begreifen. Ja, das ist ein verstörender Gedanke, aber ich sage, ja, es ist sinnlos, auch den Narzissmus ist eigentlich sinnlos zu kritisieren, sondern wenn wir in die Geschichte schauen, sehen wir, was hat die Nazis besiegt, nicht irgendwelche Kritik daran, sondern eine andere Ideologie, also der Bolschewismus, also Stalin mit seiner Roten Armee hat Hitler besiegt und nicht irgendwelche Kritik am Narzissmus, sondern eine andere Form der Ideologie und aus meiner Sicht eben eine vernünftigere. Aber es soll jetzt hier nicht um Kommunismus gehen, sondern einfach ein Beispiel dafür, dass wir Ideologie nicht durch Kritik bekämpfen können, sondern einfach ersetzen müssen. Genau, und deshalb auch hier sinnlos diesen Podcast zu kritisieren. Leute, greift einfach selber zum Mikrofon, macht euren eigenen Podcast und zeigt mir da eure eigene Ideologie. Das fände ich viel schöner als irgendwelche Kritik, ja. Jetzt aber, genau, das war es eigentlich auch schon zur letzten Folge, ja. Die war ganz okay, aber war jetzt auch nicht so der Renner. Heute gehen wir es vielleicht ein bisschen systematischer an, aber ich habe mir einfach gedacht, ein zentrales Motiv meines Denkens ist eigentlich das, was in Folge 14 gespielt wurde, bei ca. Minute 55, als wir die Funkdoku über die Week for Climate geschaut haben und als Leonie Bremer dann dort mit der Ortsgruppe von Fridays for Future in Berchtesgaden wandern geht am Königssee. Diese Gedanken, die Leonie da in mir angestoßen hat, die sind einfach so tiefgreifend, habe ich gedacht, die kann ich nicht mehr zurückgehen, beziehungsweise ich muss immer wieder daran denken, an diesen Moment, wie sie da am Königssee sind. Und deshalb spielen wir diesen Clip jetzt einfach nochmal, denn es ist wichtig, hier nochmal drüber nachzudenken, was ist die Klimabewegung eigentlich?
Könnt ihr mal erklären, warum ihr jetzt einen Grabstein aufstellt?
Naja, es geht halt darum, dass durch den Klimawandel die Gletscher abschmelzen. Und genau, hier ist, wir haben jetzt einen Grabstein für einen Blaueisgletscher, weil der fast nicht mehr da ist und abgeschmolzen ist. Genau, und der gehört eben zu einem der 5 letzten Gletscher, die es in Deutschland gibt.
Ihr müsst so ein Stück näher zusammen, weil sonst wird's eng. Ja, super. Ehrlich gesagt, als ich Week for Climate gehört habe, dachte ich mir, boah, das wird richtig groß. Jetzt sind wir hier gerade mit nicht mal 10 Leuten hingewandert. Bist du da ein bisschen enttäuscht?
Nee, überhaupt nicht, weil genau deswegen gibt es die Week for Climate. Ja, wir haben uns ja extra auch Ortsgruppen ausgesucht, die klein sind, um die zu motivieren und zu sagen, so, ey Leute, auch wenn hier die meisten Leute so CDU oder sowas wählen, ja, und euch nicht unterstützen, so ist es super wichtig und ihr kriegt Support von der Bundesebene, mhm, und von auch zum Beispiel jetzt der Ortsgruppe Köln und wo, mhm, auch immer.
Leonie sagt hier also, sie haben sich extra die kleinen Ortsgruppen ausgesucht, um denen auch das Gefühl zu geben, ihr kriegt hier Support von der Bundesebene, ihr seid ja nicht ganz verlassen und auf euch gestellt. Und da setze ich einfach an und überleg mal dieses Verhältnis von Esoterik und Exoterik, und um das auch ging in den letzten Folgen. Das kommt auch hier zum Ausdruck, denn diese Wanderung ist eine rein esoterische Veranstaltung. Klar, die Reporterin fragt hier nach, ja, sind nur 10 Leute dabei, ist da nicht ein bisschen wenig? Es ist eine esoterische Veranstaltung, ja, da dringt nicht viel nach außen. Das erreicht nur die Leute, die sich sowieso schon mit dem Klima beschäftigen. Und Leonie sagt, ja, aber genau das ist ja das Gute daran. Wir wollten genau zu den Leuten hierher kommen und uns nochmal intensiver mit denen auszutauschen. Das ist genau richtige Esoterik. Also wir sehen, wir dürfen Esoterik und Exoterik dürfen wir nicht getrennt denken, sondern hier ist es ja wirklich vereinigt. Die Exoterik liegt darin, dass es jetzt ja bei dieser Wanderung am Königssee möglich wird, Gespräche zu führen zwischen den Aktivisten, also sich mal auf den neuesten Stand bringen zu lassen, was gibt es auf der Bundesebene für Entwicklungen, was ist hier lokal so los in Bayern, oder auch mal im größeren Maßstab zu diskutieren, ja, global, wie sieht es da eigentlich aus, was haben wir hier für Probleme, welche Prioritäten müssen wir als Klimabewegung setzen. Für diese Art von ESO-Exosynthese bietet sich da eine gute Grundlage. Also was ich meine, klar, es ist esoterisch, es bleibt so im kleinen Kreis der Fridays for Future Aktivisten, aber gleichzeitig exoterisch. Es schafft ja die Grundlage, zumindest mal die inneren Gedanken, die in jedem Aktivisten so präsent sind über den Klimawandel, hier mal nach außen zu bringen und zu diskutieren und so abzuklopfen, wo gibt es Übereinstimmungen, wo sind wir uns vielleicht nicht ganz einig, wo müssen wir weitere Arbeit am Begriff leisten. Ein sehr schöner Ausdruck von Marlon Krohn. Also es ist natürlich wichtig, sagt er, vor einer Demo zum Beispiel überhaupt mal geklärt zu haben, wofür demonstriert man da. Reine Agitation, einfach loszugehen und zu sagen, wir müssen jetzt hier demonstrieren, das ist falsche Exoterik, wenn man da nicht mal weiß, wofür demonstrieren wir hier eigentlich, weil was soll dann dabei rauskommen? Dann sind da vielleicht 1000 Leute beisammen, aber jeder stellt sich unter dem, was gefordert wird, was anderes vor. Da kann nichts Produktives rauskommen. Bei Fridays for Future, okay, da ist schon einigermaßen klar, das soll jetzt keine Kritik sein, da ist einigermaßen klar, worum es geht bei den Demonstrationen, deshalb auch völlig richtig, hier zu demonstrieren aus meiner Sicht. Und ja, ich werde da sicher auch mal mitmachen, hatte jetzt leider noch gar nicht so mich aufraffen können in den letzten Jahren, aber ich bin da schon wirklich ganz schau da mit Hoffnung drauf, dass es bald auch wieder normal weitergeht mit der Corona-Lage und hier Demos erlaubt sind, denn natürlich ist es richtig zu demonstrieren, aber gleichzeitig, andererseits brauchen wir auch diese Esoterik und Selbstbeschäftigung mit der Bewegung, in der Bewegung, damit hier überhaupt erstmal die Begriffe geklärt werden und sich die einzelnen Mitglieder, die einzelnen Aktivistis da mal im Klaren sein können oder so ein bisschen einfach Arbeit am Begriff leisten können. Es zählt ja nicht, dass man dann so zu einem, auf einen Nenner unbedingt kommt, schon mal sowas wie ein Programm ausformuliert, sondern sich überhaupt mal damit auseinanderzusetzen und überhaupt mal in diese Selbstbeschäftigung da einzusteigen und in dieses Spannungsverhältnis von Esoterik und Exoterik. Ja, das waren nur meine Überlegungen und meine Überlegungen sind einfach in den letzten Wochen immer wieder zurückgeschweift zu dieser Szene am Königssee, weil das so beeindruckend war, Leonie da zu sehen und vor allem, wie sie sich auch da vor die anderen stellt. Da hatte ich das Gefühl, sie will auch so ein bisschen die anderen schützen vor den, manchmal ein bisschen sinnlosen Fragen der Reporterin. Sie wollte hier vielleicht sich so vor die stellen und gleichzeitig auch eine Botschaft rüberbringen, gleichzeitig natürlich auch diese Doku nutzen, um ihre Message als Fridays for Future rüberzubringen. Also es war einfach beeindruckend zu sehen, obwohl es da nur so eine Wanderung ist, die man so als unbedeutende Veranstaltung einfach abtun könnte, steckt doch einfach viel mehr dahinter. Und ja, aber halten wir uns nicht zu lange daran auf, sondern jetzt wollte ich hier eigentlich noch einen anderen Clip spielen. Aber okay, bevor wir dazu kommen, habe ich mir hier selber mal so eine Arbeit am Begriff gegönnt. Nämlich die letzte Folge habe ich bewusst denken genannt. Ja, auch als Anspielung auf den Bewusst Leben Podcast und als kleinen Seitenhieb hier auf Alexander und seine ganze Herangehensweise im Podcast, die aus meiner Sicht halt ja leider so ein eher unbewusstes Denken darstellt. Das will ich hier aber noch mal kurz ausführen. Was ist also bewusstes Denken? Was ist unbewusstes Denken? Unbewusstes Denken ist für mich so der Normalzustand, so wie wir alle unserem Alltag nachgehen und nicht nur irgendwelche Alltagsverrichtungen tun, sondern auch so, wie wir über die Welt nachdenken. All das geschieht meiner Meinung nach im ganz überwiegenden Teil unbewusst, also im Modus des unbewussten Denkens, dass wir eigentlich gar nicht hinterfragen, was wir denken, sondern es ist so, wie auch Michel Houellebecq an einer Stelle in Ausweitung der Kampfzone schreibt, wenn man erstmal gesehen hat, dass der Kapitalismus zum Beispiel das schlimmste System von allen ist, dann gilt es eigentlich nur noch, ein Apparat zu errichten, also eine geistige Maschine, die bei Eingabe von zufälligen Fakten immer wieder das gleiche Resultat ausspuckt, also einen darin bestärkt, dass der Kapitalismus schlecht ist und abgeschafft werden muss. Das ist leicht provokant von Houellebecq, aber es steckt einiges dahinter, meiner Meinung nach. Denn wir Menschen sind nicht in der Lage, von früh bis spät so bewusst zu denken, dass wir all unsere vorher gefassten Glaubenssätze, also Ideologien, Ideen, Systeme, so ständig hinterfragen. Nein, sondern es ist höchstens ab und zu möglich, mal aufzutauchen aus diesem Meer des unbewussten Denkens und so ein bisschen nach Luft zu schnappen und zu sagen, okay, jetzt mache ich mir aber mal Gedanken über die Welt, jetzt stelle ich das mal in Frage, was ich da bisher so als sichere Normalität geglaubt habe. Und genau das ist das bewusste Denken, dieser kurze Moment, wo wir mal auftauchen aus dem unbewussten Meer und uns sagen, okay, aber es könnte auch ganz anders sein, okay, was sind eigentlich meine Grundwerte? Und hier übrigens, ja, ist auch wichtig zu verstehen, also für mich ist der Ideologiebegriff positiv, denn natürlich brauchen wir da so eine Richtschnur, an der wir unser Handeln dann ausrichten, wie bei Leonie halt die Klimagerechtigkeit, dass wir sagen, okay, ich nehme jetzt alles wirklich durch diese Brille wahr. Leonie sagt dann in dem Bewusstleben-Podcast, überall, wo sie hingeht, ist das Klimathema Priorität. Und ja, das ist natürlich so eine Form von Ideologie, weil Ideologie heißt einfach, wir nehmen die Realität immer erst wahr, wenn da noch ein zusätzliches Element dazu kommt. Also für Leonie jetzt das Klima, sie nimmt halt alles unter diesem Klimaaspekt wahr und erst dann, wenn sie es auch mit dem Klima verbinden kann, dann wird es zur Realität, wie sie es wahrnimmt. Das ist überhaupt nicht schlecht, ich meine, das ist nur so diese Ideologiedefinition, wie ich es bei Žižek gelesen habe, Slavoj Žižek, der Exzess der Leere. Zizek bringt da dieses Beispiel vom Pokémon Go. Das ist mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Also Pokémon Go ist ein Spiel, in dem der Spieler so mit seinem Handy die Umgebung filmt. Das heißt, die Kamera wird eingesetzt und auf seinem Display sieht er dann die Umgebung, die er gerade filmt, nur sind dann halt noch Pokémons da mit eingefügt. Also es wartet dann dort ein Pokémon und vor mir sich halt einfach nur so eine Wiese. Aber wenn ich auf mein Handy schaue, sehe ich da die Wiese und da hinten irgendwo sitzt noch ein Pokémon. Das ist also Ideologie, sagt Zizek, dass irgendwo immer das Pokémon steckt. Also für Leonie ist es das Klima. Und ohne dieses Pokémon würden wir die Realität gar nicht so wahrnehmen, würden wir gar nicht so akzeptieren, dass das die Realität sein soll. Das heißt, wir brauchen irgendwie dieses eine Element, das die Realität erst zu dem macht, was sie ist für uns. Natürlich, die Nazis hatten ihr Element gefunden im Juden. Die haben überall gedacht, da lauert der Jude dahinter. Also Massenarbeitslosigkeit, klar, wer ist schuld? Die Juden. Aufrüstung, klar, die Juden betreiben das. Völlig egal welches Thema, überall musste der Jude gesucht werden. Und hier ist natürlich wichtig zu sagen, ja, das war eine schlechte Ideologie, aber trotzdem schütten wir das Kind nicht mit dem Bade aus. Ideologie an sich ist jetzt nicht schlecht oder gut, sondern wir sollten es einfach wahrnehmen, dass Ideologie aus meiner Sicht identisch ist mit dem, was ich als bewusstes Denken bezeichnen will. Also dieses kurze Auftauchen aus dem Meer des unbewussten Denkens, nach Luft schnappen und sich mal überlegen, durch welche Brille will ich eigentlich die Welt betrachten? Was ist so das Entscheidende? Und da ist es überhaupt nicht falsch zu sagen, das ist halt das Klima und meine etwas abstruse Einstellung zum Klima, ja, wie ich es in Folge 14 ausgeführt habe, beruht halt darauf, dass ich sagte, ja, andere Dinge sind halt wichtiger, die Wirtschaftspolitik wäre mir so wichtig, aber in der heutigen Folge will ich einfach klar machen, ja, ich hab auch dazugelernt und nicht bei der Klimawissenschaft, da stehe ich immer noch auf einem vielleicht agnostischen Standpunkt, aber egal, sondern einfach darin habe ich dazugelernt zu sagen, auch wenn ein Thema jetzt nicht vollkommen so übereinstimmt mit meinen innersten Überzeugungen oder ich das so als Priorität sehe, selbst dann ist es eigentlich gut, sich unterzuordnen unter ein höheres Ziel und sagen, ja, ich will da auch mitmachen bei der Klimabewegung. Letztes Mal hatte ich ja aus Uelpecks Roman Unterwerfung so aus dem Gedächtnis zitiert, dass die Unterwerfung einfach die höchste Ausdrucksform der menschlichen Existenz ist und da sollten wir nicht mehr so genau danach fragen, ja, unter was unterwerfe ich mich? Natürlich nicht unter faschistische Ideologie jetzt, aber wenn wir hier die Klimabewegung anschauen müssen, kann man schon zum Schluss kommen, ja, das ist etwas Gutes, wofür sich auch zu kämpfen lohnt und es ist besser dafür zu kämpfen, als gar nicht zu kämpfen. Diesen Gedanken werden wir später nochmal vielleicht ausführen, wenn ich dazu komme. Noch kurz diesen Punkt des unbewussten Denkens abschließen. Also genau, das bewusste Denken ist also einfach dieser Akt, wie Uelbeck ihn beschreibt, sich zu unterwerfen unter eine Weltsicht und erstmal alles, was man da wahrnimmt in der Welt, alle Phänomene durch diese Brille zu sehen, also an dieser Weltsicht zu messen. Und das ist das höchste Maß an Freiheit, das wir erreichen können. Die Freiheit besteht also nicht darin, uns so frei zu machen von allen Ideologien, sondern zu erkennen, welche Ideologie ist uns wichtig und unter welche lohnt es sich für uns, uns wirklich zu unterwerfen. Es ist völlig illusionär zu glauben, wir könnten wirklich ein reines, bewusstes Denken erreichen, wo wir überhaupt nicht mehr geleitet werden von irgendwelchen unbewussten, reinen Bestätigungen unserer Überzeugung. So wie Uelbeck das in Ausweitung der Kampfzone schreibt, also einfach eine Maschine, die man zufällige Fakten eingeben kann und die immer wieder rausliefert, ja, der Kapitalismus ist schlecht. Diese Maschine ist die Normalität für uns alle. Klar, nicht bei jedem ist diese Position so da, der Kapitalismus ist schlecht. Bei mir zugegeben ist es diese Position, ja, die Ablehnung des Kapitalismus. Genau. Und das ist halt diese Freiheit, die wir erreichen können, zu erkennen, worunter unterwerfen wir uns eigentlich. Und die Unfreiheit besteht dann darin, sich halt so für aufgeklärt zu halten, wenn man eigentlich so im Fahrwasser der herrschenden Ideologie schwimmt. Also ja, muss ich halt leider sagen, Neoliberalismus ist genau diese Ideologie, die sagt, der Einzelne kann es doch richten. Komm, schau auf deinen Konsum und mit dem Konsum kannst du die Welt verbessern. Das ist leider aus meiner Sicht etwas, das führt uns zurück zur Idee des jüngsten Gerichts. Also ja, schau halt, dass du hier nachhaltig konsumierst, aber es ist klar, was da im Hintergrund lauert. Diese objektive Beurteilung deines Lebens und deiner Person wird irgendwann stattfinden und es wird gerichtet werden, ja, was hast du beigetragen zur Klimavergiftung? Hättest du nicht mehr tun können oder gut, warst du vielleicht immerhin noch besser als der Durchschnitt deiner Mitmenschen? Also so ein Denken, das führt zum jüngsten Gericht und das lehne ich deshalb kategorisch ab. Das dient einfach nur dieser herrschenden neoliberalen Ideologie, wenn man alles so auf den Einzelnen abwälzt und sagt, ich glaube, jeder Einzelne sollte erstmal wach werden und dann können wir uns ja vielleicht auch noch um die Politik kümmern. Nee, wir sollten uns tatsächlich erstmal um die Politik kümmern und wie ich letztes Mal meinte, nicht als Konsumenten glauben, dass wir da was ändern können, sondern als Mitglieder in der Klimabewegung. Jeder kann ja Mitglied werden, kann ja jeder mitdemonstrieren gehen. Das ist schon mal ein erster Schritt hin zum kollektiven Handeln und absolut zu begrüßen aus meiner Sicht. Ja, ich glaube, das war es dann auch zum bewussten Denken. Einfach mal kurz auftauchen, nach Luft schnappen, mal das eigene Glaubenssystem hinterfragen und vielleicht einfach wieder neu auftanken. Vielleicht ist das das, was in Berchtesgaden dann passiert ist, dass die Aktivisten dort vor Ort vielleicht auch schon so am Zweifeln waren, ja, ist es wirklich so wichtig mit dem Klima, unsere Umwelt hier, die Leute auf dem Land, die wollen das alle nicht so wahrnehmen, sind wir verrückt oder sind die einfach verrückt? Nee, aber dann kommt ja Leonie und sagt denen, hey, es gibt auf der ganzen Welt Leute, die sich genau damit auseinandersetzen und unsere Bewegung ist wirklich weltweit verwurzelt. Und natürlich ist es ein legitimes Glaubenssystem zu sagen, das Klima ist mir so wichtig und wir müssen hier wirklich aktivistisch werden. Diesen Glauben zu stärken, das hat Leonie hier geleistet in Berchtesgaden. Und ja, das war einfach so beeindruckend. Da muss ich auch an diese eine Stelle bei Hemingways »Wem die Stunde schlägt« denken. Also das Buch, das ich immer noch gar nicht zu Ende gelesen habe, aber da geht es darum, ein erfahrener Kämpfer dort in der Revolution. Gut, er war der Protagonist im Roman war halt schon ein paar Monate unterwegs in Spanien, da im Bürgerkrieg hat er mitgekämpft auf der Seite der Kommunisten. Und ja, es war dann Thema die Disziplin unter diesen Partisanen, also unter den kommunistischen Partisanen, die sich da im feindlichen Gelände verstecken und dort Anschläge verüben sollen. Die Disziplin lässt natürlich sehr zu wünschen übrig, weil die sind unbeaufsichtigt, gehorchen eigentlich niemanden so richtig, leben da halt in den Bergen. Ein sehr hartes Leben, aber gut, dafür müssen sie sich auch nicht wirklich unterordnen, empfangen halt ab und zu mal Befehle. Aber was passiert dann im Kampf? Wenn es wirklich mal zu einer Konfrontation kommt, zu einer militärischen Auseinandersetzung, da sagt der Protagonist nur, ja, es ist doch schon so eine Normalität, dass die Flanken auseinanderbrechen, dass die linke Flanke sich irgendwie wegtreiben lässt, dass das einfach nicht hinhaut, dass die Leute nicht diszipliniert sind, im falschen Moment dann Angst bekommen. Und er sagte da, ja, aber es ist dann schon fast zu viel des Guten, wenn man dann einmal wahrnimmt, dass die eine Flanke wenigstens doch standhält, dass da einen Kämpfer gibt, der doch standhaft ist. Und so wie in dieser Situation hatte eben der eine Partisan dann einfach ausgeharrt, obwohl es geschneit hat. Es war bitterkalt, es ist schon Nacht geworden, aber er hat da ausgeharrt an seinem Posten, weil es so verabredet war, genau an diesem Posten zu beobachten, wie sich die faschistischen Truppen bewegen. Und ja, das fand der Protagonist in dem Moment so bewundernswert, dass er sagte, es ist schon fast zu viel an Glück, das zu ertragen, zu sehen, dass eine Flanke standhält oder dass der eine Mann hier wenigstens seinen Posten gehalten hat und sich nicht so disziplinlos verhält. Dann habe ich nur auch gedacht, bei dieser Situation am Königssee, um so eine Einheit zu stärken in der Bewegung, brauchst du natürlich genau solche Events wie so eine Wanderung am Königssee. Und dann später, wenn es mal drauf ankommt, also jetzt nicht militärisch zu kämpfen, nein, aber wenn es halt wirklich darauf ankommt, zu organisieren, Leute zu motivieren, dann wird sich das auszahlen, was Leonie da gemacht hat in Berchtesgaden. Und dann wird es vielleicht genau diese Empfindung geben, dass es zu viel Glück ist zu sehen, es funktioniert ja wirklich und die Leute stehen wirklich auf ihrem Posten und leisten hier ihren Beitrag für die Klimabewegung. Ja, an der Stelle müssen wir jetzt aber auch ein bisschen physikalisch werden. Ich gebe zu, meine Position da als Klimaagnostiker setzt mir schon ein bisschen zu. Wie kann ich das weiter durchhalten? Also der Agnostiker ist laut Nietzsche einer, der das Fragezeichen noch anbetet. So habe ich mich natürlich positioniert in Folge 14 und gesagt, ja, ich habe mir da noch nicht so die Meinung gebildet. Gut, vielleicht sollte ich hier einfach klarstellen, ja, nachdem ich nochmal so in mich gegangen bin, habe ich gedacht, dieser Erkenntnisstand, dass der CO2, die CO2-Konzentration gestiegen ist in der Atmosphäre, ist vielleicht wirklich so empirisch nachgewiesen in der Wissenschaft. Beziehungsweise auf diesen Standpunkt will ich mich hier einfach mal stellen, weil ich auch denke, es wäre lächerlich, dahinter zurückgehen zu wollen. Das mit dem Menschengemachten erkläre ich hier einfach für irrelevant. Es ist nicht relevant, wer jetzt daran schuld ist. Wir müssen einfach was tun, wenn es da ein Problem gibt. Und nur der kleine Hinweis, ist schon legitim, wie ein No-Agender das zu hinterfragen, warum eigentlich jahrelang davon die Rede war, 97% der Wissenschaftler sind sich einig, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Und plötzlich kam dieser Shift auf 99,7. Also da wäre es einfach gut zu wissen, was war da los mit diesen 3% Klimawissenschaftlern. Sind die plötzlich doch zur Besinnung gekommen oder haben einfach den Beruf gewechselt? Also 3% oder 0,3% ist natürlich schon ein entscheidender Unterschied. Nur für mich, sage ich ganz klar, ist ja überhaupt nicht entscheidend eigentlich dieses Wort menschengemacht. Bleiben wir einfach dabei, es gibt ein Problem mit dem Klima, das ist so nachgewiesen wissenschaftlich und da sollten wir jetzt mal ansetzen, was tun. Aber der nächste Clip, den ich jetzt spielen will, ist von einer Physikerin und das ist sehr interessant, denn wie wichtig ist es eigentlich wirklich auf die Wissenschaft hier zu hören, oder? Was kann uns die Wissenschaft hier eigentlich wirklich sagen? Ja, ist es heute im Jahr 2021 noch der richtige Zeitpunkt, um darauf zu verweisen, dass wir jetzt der Klimawissenschaft zuhören müssen? Oder sollten wir hier nicht eigentlich zum Handeln übergehen? So wie der Bolschewist. Hören wir einfach mal rein.
Today I want to tell you why I had to stop reading news about climate science, because it pisses me off every single time. When I was your age, we learned science does not say anything about what we should do. What we should do is a matter of opinion. Science is a matter of fact. Science tells us what situation we are in and what consequences our actions are likely to have. But it does not tell us what to do. Science does not say you shouldn't pee on high voltage lines. It says urine is an excellent conductor. Science does not say you should stop smoking. Science says nicotine narrows arteries. So if you smoke, you will probably die young, lacking a few toes. Science does not say we should cut carbon dioxide emissions. It says if we don't, then by the end of the century, estimated damages will exceed some trillion US dollars. Is that what we should go for? Well, that's a matter of opinion. Follow the science is a complete rubbish idea because science does not know the direction. We have to decide what way to go. The problem you see, is that by conflating the two things, the facts with the opinions, the media give people an excuse to hide opinions behind scientific beliefs. If you don't give a shit that today's teenagers will struggle their whole life cleaning up the mess that your generation left behind, fine, that's a totally valid opinion, but please just say it out loud so we can all hear it. Don't cover it up by telling us a story about how you weren't able to reproduce a figure in the IPCC report. even though you tried really hard for almost 10 seconds, because no one gives a shit whether you have your own theory. If you are more bothered by the prospect of rising gasoline prices than by rising sea levels, because you don't know anyone who lives by the sea anyway, then just say so. If you worry more about the pension for your friend the coal miner than about drought and famine in the developing world, because after all there's only poor people in the developing world, then just say so. If you don't give a shit about a global recession caused by natural catastrophes that eat up billion after billion, because you're a rich white guy with a big house and think you are immune to trouble, then just say so. Say it loud so we can all hear it. And all the rest of you, stop chanting. We need to follow the science. People who oppose action on climate change are not anti-science. They simply worry more that a wind farm might ruin the view from their summer vacation house than they worry wildfires will burn down the house. That's not anti-scientific, that's just dumb. But then that's only my opinion. Thank you for watching. See you next week.
Gut, das war also ein Video von Sabine Hossenfelder, einer, glaube ich, deutschen Physikerin, die aber leider nur auf Englisch ihre Videos veröffentlicht, aber es ist sehr hörenswert. In diesem Video hat sie jetzt also gesagt, was kann Wissenschaft eigentlich leisten? Wissenschaft sagt uns nicht, du solltest nicht auf Hochspannungsleitungen pinkeln, sondern Wissenschaft sagt uns, Urin ist ein hervorragender Leiter. Was du dann tun sollst, das ist deine eigene Sache, das ist deine Meinung. Die Physik sagt uns nicht, du solltest deine Hand nicht auf eine heiße Herdplatte legen, sondern sie sagt halt, ja, da wird es heiß, da gibt es eine Temperaturdifferenz zur Umwelt, also hier haben wir eine stärkere Temperatur. Ob du deine Hand da drauflegen solltest, ja, das kann die Physik nicht entscheiden. Das interessiert die Physik an der Stelle nicht. Da müsste man vielleicht bei der Psychologie nachfragen und fragen, was ist mit Masochismus? Ist das zu begrüßen? Ist das positiv zu sehen? Aber für die Physik ist die Frage an der Stelle wirklich zu Ende. Und sie sagt, okay, das sind halt die Fakten, wie wir es darstellen können. Was du jetzt daraus machen willst, ist deine Sache. Das ist diese Differenzierung zwischen den Wissenschaften. Die Physik muss sich auf diesen Standpunkt zurückziehen, denn sonst wird es wirklich zu komplex. Sie muss einfach sagen, hier, das ist das, was wir behandeln können. Aussagen treffen über die unbelebte Natur. Und Hossenfelder sagt dann ja, darüber hinausgehen heißt, eine Meinung zu haben. Also die Leute, die gegen die Klimawende sind, die sind nicht dagegen, weil sie die Wissenschaft da in Frage stellen, sondern weil sie vielleicht einfach sagen, ja, unsere Aussicht hier vor unserem Häuschen ist uns wichtiger und die soll nicht ruiniert werden durch ein Windrad. Also die ist uns wichtiger als die Zukunft des Planeten und dass wir jetzt hier kollektiv was tun gegen den Klimawandel. Und daher ist es sinnlos, darauf zu beharren, ja, follow the science, denn was kann uns die Wissenschaft hier sagen? Die kann diesen Leuten, die einfach die Meinung haben, dass ihnen der Klimawandel nicht so wichtig ist, kann die auch nicht zur Besinnung bringen. Denn die Wissenschaft sagt uns nie, was zu tun ist. Sie stellt einfach die Fakten dar. Jetzt passt dazu auch ein ganz ein Spruch des alten griechischen Philosophen Epiktet, der sagte, nicht Tatsachen, sondern Meinungen versetzen die Menschen in Aufruhr. Er war sich also schon völlig darüber im Klaren. Es gibt eine gewisse Menge an Tatsachen, auch wenn es damals bei den Griechen noch natürlich nicht so eine ausgeklügelte Wissenschaft gab wie heute, gab es natürlich schon so eine Unterscheidung. Ja, das eine ist die Welt der Tatsachen, das andere die Welt der Meinungen. Und Epiktet hat hier sehr scharfsinnig festgestellt, das, was in der Welt der Tatsachen vor sich geht, das ist gar nicht so relevant für das Gefühlsleben der Leute. Wovon die sich in Aufregung versetzen lassen, das ist wirklich fremde Meinungen. Meinungen zu äußern, das ist das Explosive. Nicht die Wissenschaft hier irgendwie an den Mann zu bringen. Das ist dann halt genau meine Position im Podcast, wo ich sage, ich will hier auf der Meinungsebene was beitragen für Fridays for Future und will hier mich nicht mit der Wissenschaft so auseinandersetzen, weil ich sage es ganz offen, ich mache mich da auch gern so zum Narr, weil es war einfach nötig, das mal so darzustellen, dass überhaupt nicht zielführend ist, dieses Beharren auf der Wissenschaft. Und was wissen wir denn schon? Ja? Also ich kann ja auch mit argumentieren und auf der aus meiner Sicht ehrlichen Position stehen, dass ich mich halt wirklich noch nicht so damit auseinandergesetzt habe, weil ja, was mich nicht so interessiert hat. An der Stelle, gut, können wir auch dazu übergehen zu sagen, warum hat es mich nicht so interessiert, weil ich halt sowieso schon meistens eher so eine pessimistische Weltsicht hatte, beziehungsweise schon seit der Kindheit einfach dachte, ja, das macht doch gar keinen Sinn, dieses Leben hier mit der Lohnarbeit, da wird man so ausgebeutet, was soll das sein? Das ist ein System, ein rein formales System, wo du dich so anpassen musst an die Erwartung, was du zu leisten hast. Du wirst so reduziert auf deine Arbeitskraft, wie Marx sagen würde, also die Arbeitskraft als Ware. Diesen urkommunistischen Gedanken, sage ich mal, habe ich da schon gefasst in der Kindheit und mir gedacht, okay, das kann keinen Sinn haben, hier teilzunehmen. Es muss, also es liegt der höhere Sinn darin, auszusteigen und sich so ein Leben abseits zu suchen. Zum Beispiel meine Großtante Judith, die lebt in den Pyrenäen, ich weiß nicht, seit 30 Jahren vielleicht, wahrscheinlich seit sie so Mitte 20 war, da hatte sie sich entschieden, dort einfach ein Grundstück zu kaufen und ja, hat sich da so ein paar Hütten aufgebaut. Ich war das letzte Mal so vor 3 Jahren dort und habe sie besucht. Das ist alles sehr ärmlich und ich hätte es auch nicht unbedingt länger ausgehalten als ein paar Tage, aber ich sage trotzdem, es verdient aus meiner Sicht Respekt, einfach so konsequent zu sein, zu sagen, okay, das geht ja alles in die falsche Richtung mit dem Leben in unserer industrialisierten Welt. Und ja, ich will hier einfach wirklich versuchen, einfach mein eigenes Ideal zu verwirklichen. Darin liegt viel mehr, als sich so anzupassen und zu sagen, okay. Anderes Beispiel, hier ein Schulkamerad aus Argentinien damals, den kannte ich nicht so genau, aber ein paar Kontakte hatte ich mit ihm und war sehr nett, Felix. Und er lebt heute in Costa Rica in einer Art Kommune. Also ich weiß auch nichts Genaues, aber ich finde das einfach so faszinierend, sich das zu trauen. Seit 2 oder 3 Jahren lebt er dort in einer Kommune, gibt ab und zu Yogastunden. Und ja, wie das Leben dort genau aussieht, weiß ich auch nicht. Halt eher bescheiden, back to nature. Ich weiß nicht, natürlich sind es idealistische Vorstellungen, die man sich dann hier macht, aus Deutschland davon, wie das Leben dann dort ist. Aber okay. Mein Punkt ist nur, aus dieser Grundüberzeugung, die ich da schon so lange hatte, gibt es bei mir halt so eine Bewunderung für Leute, die es dann wirklich durchziehen wie Felix und ja, sich sagen, scheiß auf die Welt, ich glaube an mich selber und dass ich selber was erkennen kann, was richtig und was falsch ist. Genau, das war so eine kleine Einleitung, um einfach zu sagen, okay, warum habe ich mich gar nicht so sehr mit dem Klima auseinandergesetzt? Weil ich auch immer dachte, ja komm, was liegt daran, die Welt so zu retten, einfach nur das nackte Überleben zu sichern, einfach nur die Welt so im Ist-Zustand zu erhalten, das scheint mir halt nicht so ein erstrebenswertes Ziel. Ja, also entweder wir müssen die Welt verbessern oder wir können auch sagen, die Klimakatastrophe ist eigentlich was Schönes, dann immerhin mal eine Veränderung. Ja, Stefan hat es halt so im Aufwachen-Podcast auf den Punkt gebracht, man kann die Welt so aufteilen, grob in diese 2 Kategorien. Den einen ist wirklich alles egal, ja, und die anderen wollen die Welt brennen sehen. Weiß nicht, vielleicht hat er das bei Brexit oder sowas gesagt, ist auch egal. Ich bin nur hier ehrlich und sage, ja, ich will eigentlich die Welt brennen sehen. Beziehungsweise jetzt vielleicht, dadurch, dass ich so gesehen habe bei Fridays for Future, wie man schon heute kämpfen kann für eine bessere Welt, jetzt vielleicht will ich die Welt nicht mehr so sehr brennen sehen, aber es ist nur wichtig, hier klar darzustellen, das mit dem Klima hat mich einfach nie so interessiert, weil ich dachte, ja, eigentlich kommt das gerade recht, so eine Klimakatastrophe, also eigentlich ist es so, ich wollte die Welt brennen sehen und ja. Jetzt, damit kommen wir aber jetzt ja schon am dialektischen Denken näher. Auf der einen Seite steht also mein Wille auszusteigen, die Welt radikal zu verneinen, aber Dann das Beispiel von Fridays for Future hat mich halt damit konfrontiert, was ist hier und heute schon möglich. Und überhaupt, diese Wanderung am Königssee ist auch ein super Event, mal ein paar soziale Kontakte zu knüpfen. Das bringt mich einfach auf den Gedanken, es liegt doch viel mehr daran, zumindest hier innerhalb des Systems irgendwas zu versuchen, um eine Veränderung zu erreichen. Also auch wenn wir heute nicht überblicken können, wo uns das hinführen wird, dieses Handeln. Wir fassen da einfach so ein Ziel ins Auge und wir wissen halt nicht, was wird am Ende dabei rauskommen, wenn wir wirklich, wirklich Veränderungen erreichen, wenn wir wirklich siegreich sind bei dieser Revolution, dann wäre das vielleicht sogar noch die größere Gefahr, weil dann, was passiert dann? Verraten wir dann auch unsere Ideale, so wie es vielen Revolutionären früher schon ging? Also hier hat man vielleicht so eine grundlegende Angst auch vor dem Sieg, mehr als vor der Niederlage, denn da kann man ja seine schönen Ideale behalten. Also, aber für mich einfach ganz klar, das mit dem Aussteigen, das ist halt letzten Endes auch nur so eine Illusion der Weltflucht, weil man kann ja auch nicht wirklich rausgehen aus der Welt. Also es bleibt dann ja trotzdem dabei, dass man da drin ist in diesem Gesamtzusammenhang. Und dass man halt auch so als Hippie-Kommune ist man ja trotzdem insofern integriert in die Welt, als man stellt dann halt so diese Antinormalität dar. Man stellt halt, dass da was so nicht stattfindet in der Gesellschaft sonst. Aber trotzdem ist genau dieses gegensätzliche Verhältnis, gründet sich ja wieder nur darauf, auf dieser Normalität der Gesellschaft. Deshalb will ich ja sagen, es ist besser, hier im System zu bleiben und zu sagen, okay, schauen wir, was können wir verändern, wofür können wir kämpfen und vor allem, selbst wenn diese Ziele, die heute halt mehr Traktion haben, die heute mehr Zugkraft haben, wie zum Beispiel die Klimabewegung, selbst wenn uns das selber nicht so ich-konform scheint, also so mit unserem Ich im Einklang steht, selbst dann liegt mehr daran, wirklich dafür zu kämpfen, als jetzt auf das reine Ich zu schauen und zu schauen, ich will mich hier verwirklichen und hier irgendwie gegen das System kämpfen. Nee, sondern wir müssen halt schauen, was gibt es schon für Angebote, um sich zu betätigen und da können wir doch mal eingreifen. Selbst also so eine erfolglose Revolution ist immerhin noch sinnvoller, ist immerhin noch etwas, woran man glauben sollte und woran man arbeiten sollte. Also das ist halt wieder der Punkt, die Zwecke sind nicht das Ganze. Ja, es kommt nicht darauf an, was kommt dann raus wirklich bei dieser Klimarevolution, sondern zuerst mal daran glauben, zuerst mal planen, sich mit anderen Leuten auseinanderzusetzen und zu fragen, hey, was verstehst du darunter? Klimagerechtigkeit, sagt Leonie, ist halt auch so ein schwammiger Begriff leider, wo jeder was anderes drunter versteht, aber genau darum geht es ja, erstmal diesen Begriff klar zu machen, zu klären, diese Arbeit erstmal zu leisten am Begriff. Ja. Da will ich nochmal kurz an Slavoj Žižek erinnern, der sagt, Descartes war ein großer Philosoph, also der französische Philosoph, der ungefähr um 1600 gelebt hat. Sein Satz war ja cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Dieser Satz von Descartes, sagt Žižek, hinter den können heute alle sozialen Bewegungen können nicht auskommen ohne diesen Satz. Also jede progressive Bewegung, jede soziale Bewegung braucht erstmal diesen Moment zu sagen, cogito ergo sum, ich denke, also bin ich. Die Klimabewegung sagt, wir sind in der Lage zu verstehen, was die Wissenschaft sagt und daraus unsere Meinung abzuleiten. Also, dass die Bundesregierung hier mal was tun sollte und zum Beispiel von der Kohleabhängigkeit wegbringen müsste. Das ist dieser geniale Moment. Ohne Descartes würde das nicht funktionieren. Weil wer garantiert uns dann, dass diese Erkenntnisse, die wir als Klimabewegung hier so gefasst haben, dass die wirklich valide sind? Aber Descartes sagt ja, okay, es kann dafür sowieso nie so eine wirkliche Garantie geben, sondern das Einzige, was wir sagen können, das Beste, was wir feststellen können, ist, dass wir halt denken und dass wir gerade durch dieses Denken ins Sein gelangen. Und dass wir genau dadurch, dass wir die Ergebnisse der Klimawissenschaft analysieren und uns Gedanken darüber machen, wie jetzt auf Basis dieser Erkenntnisse zu handeln ist, dass wir dadurch unsere Identität als soziale Bewegung herstellen und sagen können, ja, wir stehen hier und wir werden nicht mehr zurückgehen hinter diesen Erkenntnishorizont. Ja, an der Stelle können wir jetzt auch nochmal auf die Frage der Wissenschaftlichkeit zurückkommen. Reine Wissenschaft hilft uns nicht weiter beim Klima. Das, was also Sabine Hossenfelder vorher schon meinte. Und ich will hier vorlesen aus einem Buch von Bruno Latour, Kampf um Gaia. Bruno Latour ist ein französischer Philosoph. Im 29er-Podcast hat Wolfgang ihn mal als Wendehals bezeichnet. Also er philosophiert immer auf den Feldern, wo gerade am meisten Forschungsgelder winken. Und klar, das ist vielleicht heutzutage das Klima. Aber dieses Buch ist meiner Meinung nach lesenswert von 2017. Beziehungsweise ich habe es natürlich noch nicht zu Ende gelesen. Weil dieser Podcast stellt ja genau das da, so ein Verdauungsinstrument für meine Lektüren, weil ich nicht damit zurechtkomme mit den Gedanken, die sich daraus ergeben. Und deshalb muss ich das hier erstmal wieder rausbringen, was ich hier schon gelernt habe bei Latour. Es geht also um die Situation, in der wir uns da befinden mit dem Klima. Täglich kommen neue Schreckensmeldungen über irgendwelche Rekordwerte. Und gleichzeitig gibt es natürlich die Klimawandelskeptiker, die diese Wissenschaft immer weiter in Frage stellen, obwohl, wie Latour schreibt, eigentlich es in der Menschheitsgeschichte keinen so gut erforschten objektiven Tatbestand gab wie den menschengemachten Klimawandel. Gut, aber was ist dann das Problem hier, vom Wissen zum Handeln überzugehen? Also mit der bolschewistischen, dialektischen Vereinigung von Wissen und Handeln scheint es ein gewaltiges Problem zu geben bei der Klimafrage. Weil wir wissen so viel, aber was an Handeln rauskommt in den letzten Jahrzehnten, ist ja wirklich erschreckend wenig. Latour bringt da das Beispiel des Kalten Kriegs. Also in den 50ern gab es anscheinend so ein Telegramm, in dem der amerikanische Botschafter irgendwelche Gerüchte da übermittelt hat nach Washington. Also Gerüchte darüber, dass die Sowjetunion halt groß am Aufrüsten ist. Und auf so einer dünnen Faktenbasis, die überhaupt nicht oder eine sehr vage Fundierung hatte, ist dann so ein Rüstungswettlauf entstanden. Also wir sehen hier genau das Umgekehrte wie in der Klimakrise. Eine dünne Faktenlage, aber extreme Reaktion der Politik. Und heute sehen wir eine breite, wirklich erschlagende Faktenlage zum Klimawandel. Und wir sehen praktisch keine Reaktion der Politik. Also so, dass ich ja schon sagte, zwischen Merkel und Trump gibt es eigentlich keinen wesentlichen Unterschied. Nur, dass Trump ehrlich ist darin, dass er sagt, er will seine amerikanischen Unternehmen schützen. Und Merkel versteckt diese Agenda, die sie in der Tat auch betreibt, dass sie die Unternehmen schützen will und glaubt, dass die Klimawende ihnen schaden würde. Das versteckt sie einfach hinter ihrer Betonung der Wissenschaftlichkeit. Wie ist das jetzt also zu erklären, die heutige Situation? Ich lese hier vor von Bruno Latour, Seite 87. Praktisch war der Unterschied zwischen konstatierenden und performativen Aussagen, wie die Linguisten es nennen, immer schon winzig, selbst wenn er unsere Philosophen schrecklich viel beschäftigt hat. Wenn sie sich in einem Bus befinden und feststellen, dass ein Mitreisender sich auf den Platz setzen will, auf den sie ihr Baby gelegt haben, ist ihre Äußerung, auf diesem Platz liegt ein Baby, die sie schwerlich zurückhalten werden, zwar eine Feststellung, aber sie wären kein menschliches Wesen, wenn sie mit ihr bei demjenigen, an den sie sich wenden, keine Reaktion hervorrufen wollten. Das ist eine der Bedeutungen des Wortes performativ. Behaupten sie nicht, sie würden bloß sagen, dass das Baby schlicht und einfach da ist, sonst nichts. Sie begnügen sich nicht damit, eine objektive Tatsache auszusprechen, die alle Mitreisenden verifizieren können. Sie widersetzen sich heftig einem Verhalten, durch das besagtes Baby unter dem Hinterteil des besagten Mitreisenden zerquetscht würde. Auf diesem Platz liegt ein Baby, ist daher eine zugleich konstatierende und performative Aussage, wobei es einerlei ist, ob sie sie ruhig, eisig, säuerlich, automatisch, leidenschaftlich oder brüllend äußern. Der ganze Erfolg des guten Mr. Spock, dieses berühmten Sprechers der Vernunft, rührt daher, dass er mit wie mechanischer Stimme auch immer dem Captain Kirk zu verstehen gibt, was er zu tun hat um dem Rechnung zu tragen, was ist. Das ist also hervorragend. Ich habe diese Serie auch nie gesehen, aber natürlich ist Spock so ein Begriff. Und er ist also so der Inhaber der Vernunft, der Vermittler der reinen Vernunft. Und er spricht also in diesem Modus nicht, dass er sagt, was ist eigentlich. Also er stellt nicht nur dar, was ist, ja, was hat mir hier meine Wissenschaft jetzt gesagt, wie liegen die Fakten. Nein, sondern er kommuniziert halt klar, was der Captain zu tun hat, auf Basis dessen, was Spock erkannt hat, was Fakt ist. Aber was Fakt ist, das muss den Captain ja eigentlich gar nicht richtig interessieren, weil der würde das ja auch nicht so verstehen, sondern das ist wirklich die Sphäre, in der Spock sich bewegt. Aber Spock kann halt weitergehen und hier tatsächlich auch zur Meinung übergehen. So wie Horstenfelder meinte, die Meinungen sind hier entscheidend und Spocks Genialität liegt darin, dass er genau das zusammenbringen kann, das Denken und das Handeln und hier aussprechen kann, was wäre jetzt vernünftiges Handeln in dieser konkreten Situation. Performative Aussagen sind also solche Aussagen, die zu einer Aktion aufrufen sollen. Es ist also die Erwartung damit verbunden, was auszulösen. Daher performen. Also es soll da irgendwie was hervorgerufen werden. Es geht nicht um eine reine Tatsachenfeststellung wie bei der konstatierenden Aussage. Und Latour schreibt hier ja nur, okay, zwischen diesen beiden Kategorien von Aussagen gibt es sowieso eigentlich nur einen sehr dünnen Unterschied. Und deshalb ist klar, wenn wir heute die klimawissenschaftlichen Ergebnisse betrachten, dürfen wir nicht dabei bleiben, die einfach so als konstatierend hinzustellen, sondern es ist klar, dass auch die Klimawissenschaftler natürlich Menschen sind, die diesen Planeten bewohnen und die ein Interesse daran haben, den Planeten zu erhalten. Also ist immer schon auch klar, da sollte eigentlich eine performative Ebene drin sein und Latour schreibt dann an anderer Stelle, es wird sich halt in so eine Wissenschaftlichkeit, auf so eine Wissenschaftlichkeit verwiesen, um sich vor dem dreckigen Geschäft der Politik zu drücken. Aber genau das dürfen wir nicht und genau hier müsste Fridays for Future ansetzen und sagen, wir sind diejenigen, die Politik machen wollen. Okay, die Wissenschaftler, die müssen vielleicht noch so ein bisschen neutral bleiben, aber wir sind diejenigen, die hier wirklich dazu übergehen, diese Erkenntnisse zu nehmen und zu sagen, was ist jetzt zu tun auf Basis dessen, was ist. Das war's von Latour, da werden wir sicher in den nächsten Folgen auch nochmal reinlesen, unter anderem um zu klären, was ist eigentlich ein Akteur. Da gab es ja schon eine Verwirrung bei Stefan, wie ich das angesprochen hatte in einer der letzten Folgen. Ein Akteur, das ist eine sehr interessante Frage, was das eigentlich ist, aber das können wir heute nicht klären. Deshalb, ja, es ist jetzt hier an dieser Stelle wichtig, immer noch weiterzumachen, auch wenn es schon fast eine Stunde ist. Aber kommen wir hier zu sprechen auf Ernesto Laclau, einen argentinischen Philosophen und politischen Theoretiker, der leider schon gestorben ist, aber er war sehr einflussreich, nicht nur in Argentinien, sondern auf der ganzen Welt wurde er sehr viel zitiert und ja, er war auch verheiratet mit Chantal Mouffe, die in Europa eine sehr bekannte Denkerin ist. Aber konzentrieren wir uns hier auf Laclau. Was Laclau also sagte, war, wir müssen uns ein Stück weit vom Marxismus lösen, denn der Marxismus behauptet ja immer, es gäbe da so einen Klassengegensatz, den Klassenantagonismus. Also es gibt da diese zwei Klassen, die Bourgeoisie, die besitzende Klasse und das Proletariat. Das ist genau diese Ideologie, wie ich vorher meinte, das ist das Pokémon für den Marxisten, ist genau das Pokémon. Überall, wo er hingeht, nimmt er immer entweder die Bourgeoisie oder das Proletariat wahr und versucht das alles so zu verarbeiten und die ganze Welt immer in diesem Antagonismus zu sehen. Aber was will Laclau also diesem Klassenessentialismus entgegensetzen? Also Klassenessentialismus ist die Vorstellung, dass diese Sicht auf die beiden Klassen wirklich so das wahre Sein darstellt. Also sie sind eine wirkliche Essenz, die wir da auffinden. Und deshalb sollten wir auch auf diese Weise die Gesellschaft analysieren. Was stellt Laclau jetzt dem entgegen? Er sagt einfach, es gibt in der Gesellschaft immer so einen Kampf um Hegemonie, also um Deutungshoheit. Es gibt immer ein zentrales Thema, das zu einem Zeitpunkt halt die kulturelle Hegemonie beansprucht, also so in der politischen Sphäre als das universelle Thema gesetzt wird, an dem sich jetzt alles entscheidet. Und der Kampf darum, welches Thema das sein wird, der ist offen, sagt Laclau. Es ist nicht dieser Klassenkampf von vornherein, sondern es kann alles sein. Also es könnte Feminismus sein, Ökologie, natürlich auch können wir hier wieder natürlich auch Rassismus, also ist völlig egal. Es ist ein offener Kampf und es ist von vornherein nicht klar, welches Element wird jetzt diesen zentralen Platz einnehmen in der gesellschaftlichen Diskussion. Hier ist natürlich meine These, ja, der Klimawandel ist ja schon in einer guten Position, um diese Hegemonie-Position einzunehmen. Laclau analysiert hier also, wie können wir dahin kommen zu dieser Hegemonie, wie kann es geschehen, dass zum Beispiel der Feminismus dieses bestimmende Thema wird und diesen Platz einnimmt. Es braucht dazu immer so eine Art Populismus und wir lesen hier mal rein. Das lese ich am besten einfach mal vor. Ein exemplarischer Fall von Laclaus Hegemonie-Theorie ist seine ausführliche Analyse des Populismus. Für Laclau ist Populismus inhärent neutral, eine Art transzendental-formale politische Struktur, die verschiedenen politische Engagements einverleibt werden kann. Populismus ist keine bestimmte politische Bewegung, sondern das Politische in seiner reinsten Form, die Beugung des sozialen Raums, die jeden politischen Inhalt affizieren kann. Gut, affizieren heißt also sowas wie einverleiben. Populismus ist also erstmal neutral, einfach so eine Beugung des sozialen Raums, einfach so eine Brille, so eine Verzerrung, durch die alles gesehen wird. Und das kann, was da inhaltlich drinsteckt im Populismus, das ist erstmal völlig egal. Es kann jeden Inhalt affizieren, also kann jeden Inhalt so annehmen. Ich lese weiter. Seine Elemente sind rein formal, transzendental, nicht ontisch. Populismus tritt auf, wenn eine Reihe partikularer, demokratischer Forderungen, in Klammern nach besserer sozialer Absicherung, einem besseren Gesundheitswesen, niedrigeren Steuern, einem Ende des Krieges, Klammer zu, in einer Reihe von Äquivalenzen verkettet wird und diese Verkettung das Volk als universelles politisches Subjekt produziert. Was den Populismus charakterisiert, ist nicht der ontische Inhalt dieser Forderung, sondern die bloße formale Tatsache, dass durch ihre Verkettung das Volk als ein politisches Subjekt entsteht und all die unterschiedlichen partikularen Kämpfe und Antagonismen als Teile eines globalen antagonistischen Kampfes zwischen uns, dem Volk, und ihnen erscheinen. Gut, ontisch heißt also einfach Sein, das ist wieder dieser Essentialismus. Was ist also wirklich im Sein vorhanden? Sind es diese Klassen von Marx? Oder nein, sagt Laclau, es ist transzendental. Also der Populismus ist transzendental. Das heißt schlicht und einfach, so wie Kant damals meinte, wir haben keinen Zugang zur Realität an sich, sondern unser Zugang ist immer schon vermittelt, also das Subjekt ist transzendental in dem Sinne, dass es dann nicht so auf die Essenz der Realität zugreifen kann. Genauso ist der Populismus also transzendental, beziehungsweise der Inhalt, den der Populismus sich aneignet, ist transzendental und nicht ontisch, das heißt, ist nicht etwas, das einfach so existiert, einfach so eine Essenz hat, ein wirkliches Sein hat. Das klingt kompliziert, aber Ich lese hier also noch mal ein Stück weiter. Noch einmal, der Inhalt von uns und ihnen ist nicht im Voraus vorgeschrieben, sondern erst genau der Einsatz des Kampfes um Hegemonie. Selbst ideologische Elemente wie brutaler Rassismus und Antisemitismus können durch die Art, wie das Sie konstruiert wird, in eine populistische Reihe von Äquivalenzen verkettet werden. Es wird nun deutlich, weshalb Laclau den Populismus dem Klassenkampf vorzieht. Der Populismus liefert eine neutrale, transzendentale Matrix des offenen Kampfes, dessen Inhalt und Einsätze selbst durch den kontingenten Kampf um Hegemonie bestimmt werden. Während der Klassenkampf eine besondere soziale Gruppe, die Arbeiterklasse, als privilegierten politischen Akteur voraussetzt. Dieses Privileg ist nicht Ergebnis des hegemonialen Kampfes, sondern beruht auf der objektiven sozialen Position dieser Gruppe. Der ideologisch-politische Kampf wird somit letztlich auf ein Epiphänomen der objektiven gesellschaftlichen Prozesse und ihre Konflikte reduziert. Da will Laclau also nicht mitgehen, dass er sagt, es gibt da einfach diese objektive Realität, da gibt es diese beiden Klassen, Proletariat und Bourgeoisie, und daraus leitet sich dann ab, wie die Kämpfe in der Gesellschaft funktionieren, also dass es da immer so einen Klassenkampf gibt. Nein, sagt Laclau, es gibt einen leeren Platz des zentralen Elements, das so die Hegemonie beansprucht in der gesellschaftlichen Diskussion, und der Kampf darum ist offen. Laclau erhofft sich hier also vielleicht so einfach eine bessere Ausgangsposition für progressive Bewegungen, indem er sagt, hey, wir müssen uns ja nicht darauf versteifen, immer auf diese marxistischen Kategorien von Klassen, sondern es könnte eigentlich jedes Thema sein, das diesen leeren Platz im Zentrum einnimmt. Ja, es gibt da keine Essenz, bei der wir sagen können, ja, aber das Ökonomische, das durchdringt alles, und das ist letztlich der Ursprung aller anderen Kämpfe, also Ökologie, Feminismus und so weiter. Nein, sondern es ist völlig willkürlich, also kontingent heißt aus meiner Sicht einfach sowas wie zufällig. Es ist einfach das Ergebnis dieses Kampfprozesses da um Hegemonie, dass sich dann ein Thema halt so durchsetzt und dann so diesen zentralen Platz einnimmt. Nun lese ich hier nochmal weiter. Im Gegensatz dazu stellt für Laclau der Umstand, dass ein besonderer Kampf zum allgemeinen Äquivalent aller Kämpfe erhoben wird, keine vorbestimmte Tatsache dar, sondern erst selbst das Resultat des kontingenten politischen Kampfes um Hegemonie. In einer Konstellation kann dieser Kampf der Kampf der Arbeiter und Arbeiterinnen sein, in einer anderen Konstellation der patriotische, antikolonialistische Kampf, in wieder einer anderen Konstellation der antirassistische Kampf für kulturelle Toleranz. Es gibt nichts in den inhärenten positiven Eigenschaften eines besonderen Kampfes, das ihn für eine solche hegemoniale Rolle prädestiniert, das allgemeine Äquivalent aller Kämpfe zu sein. Also allgemeines Äquivalent heißt genau dieser hegemoniale Diskurs, dieses Thema, das im Zentrum steht, das steht so stellvertretend für alle anderen. Das hat sich hier durchgesetzt. Warum, können wir auch gar nicht genau sagen. Es ist halt so ein Prozess, aber am Ende ist klar, das ist so das Äquivalent, in dem sich auch alle anderen Kämpfe ein Stück weit widerspiegeln können, und es spiegelt sich da halt das grundlegende Widersprüche gibt in der Gesellschaft, Kämpfe, die da stattfinden. Und aber dieser eine Kampf steht jetzt halt mal im Zentrum und wird damit so zum Symbol, zum Sinnbild für alle anderen Kämpfe. Demnach setzt der Kampf um Hegemonie nicht nur eine irreduzible Lücke zwischen der universellen Form und der Vielheit partikularer Inhalte voraus, sondern auch den kontingenten Prozess, durch welchen einer dieser Inhalte in die unmittelbare Verkörperung der universellen Dimension transsubstanziiert wird. Gut, der Kampf um die Hegemonie bedeutet also nicht nur, dass es da so eine Lücke gibt zwischen dem einen Element, das jetzt in der Zentrale steht, und allen anderen, die draußen bleiben mussten, die sich nicht durchgesetzt haben, sondern auch, dass es genau um diesen Kampf geht, also diesen kontingenten Prozess, wie Žižek schreibt, genau dadurch wird dieser eine Inhalt da so in die Mitte geschoben und er macht dadurch eine Transsubstantiation durch, das heißt, er verwandelt seine Substanz. Vorher war es halt nur der feministische Kampf, nur für die Befreiung der Frauen. Aber jetzt, wenn der halt dieser Kampf so im Zentrum steht, dann ist es plötzlich eine Art universeller Kampf. Ein Kampf, der sich durch die ganze Gesellschaft zieht und der stellvertretend für viele andere Kämpfe steht. Und genau hier also meine These, der Klimawandel könnte diesen Platz einnehmen. Und wir könnten hier sagen, ja, auch den Klimawandel kann man ja mit vielen anderen Politikfeldern verbinden, aber es ist halt im Moment klar, das Klimathema hat am meisten Traktion in der politischen Diskussion und hier müssten wir überlegen, wie nutzen wir also diese Kraft. Ja, ich glaube, hier muss ich noch ein bisschen weiterblättern und es war vielleicht ein bisschen theoretisch, aber nicht schlimm. Kommen wir hier mal zu Mao Zedong, der schreibt hier auch etwas sehr Interessantes, was von Žižek zitiert wird. Ich denke, das kann ich mal ganz vorlesen und es geht jetzt genau um diese Frage. Also, ich habe mich halt nicht so fürs Klima interessiert, aber ja, trotzdem muss ich halt hier in diesem speziellen historischen Moment 2021 zu der Einsicht gelangen, dass das Klima wirklich dieses Thema ist, das jetzt halt so im Vordergrund steht. Und da wäre es, wie Žižek schreibt, auch Verrat an der Idee des Klassenkampfs, wenn wir den Klassenkampf jetzt so direkt angehen würden, also sagen würden, wir brauchen jetzt diese marxistische Revolution. Das, sagt er, kann in einem spezifischen historischen Kontext auch ein Verrat an eben dieser marxistischen Idee sein, weil es den Kontext nicht mit einbezieht und nicht sieht, dass wir jetzt halt in einer anderen Situation sind und dass jetzt halt wirklich mal Zeit wäre, sich ums Klima zu kümmern. Aber deshalb lese ich hier diesen Text von Mao vor und ich denke, das reicht dann halt auch mit dem, zumindest hier aus diesem Buch, reicht es dann. Das Buch ist also Exzess der Leere, ein sehr lehrreiches Buch. Hier also Seite 373. So bilden zum Beispiel in der kapitalistischen Gesellschaft die beiden gegensätzlichen Kräfte, Proletariat und Bourgeoisie, den Hauptwiderspruch. Die anderen Widersprüche, wie zum Beispiel der Widerspruch zwischen den Überresten der Feudalklasse und der Bourgeoisie, der Widerspruch zwischen den bäuerlichen Kleineigentümern und der Bourgeoisie, der Widerspruch zwischen dem Proletariat und den bäuerlichen Kleineigentümern, der Widerspruch zwischen der nicht-monopolistischen und der monopolistischen Bourgeoisie, der Widerspruch zwischen der bürgerlichen Demokratie und dem Faschismus der Bourgeoisie, die Widersprüche unter den kapitalistischen Ländern, die Widersprüche zwischen dem Imperialismus und den Kolonien sowie alle übrigen Widersprüche, sie alle werden vom Hauptwiderspruch bestimmt, stehen unter seinem Einfluss. In einem halbkolonialen Land wie China bieten die Beziehungen zwischen dem Hauptwiderspruch und den Nebenwidersprüchen ein kompliziertes Bild. Im Falle eines Aggressionskriegs der Imperialisten gegen ein solches Land können sich seine verschiedenen Klassen, mit Ausnahme einer Handvoll Verräter an der Nation, zeitweilig zu einem nationalen Krieg gegen den Imperialismus zusammenschließen. Dann wird der Widerspruch zwischen dem Imperialismus und dem betreffenden Land zum Hauptwiderspruch, während alle Widersprüche zwischen den verschiedenen Klassen innerhalb dieses Landes einschließlich des Hauptwiderspruchs unter ihnen, nämlich des Widerspruchs zwischen dem Feudalsystem und den Volksmassen, vorübergehend auf den zweiten Platz verwiesen sind und eine untergeordnete Stellung einnehmen. Das ist wirklich sehr, sehr eindrücklich hier von Mao. Was er also meint, ist, in China, auch da ist natürlich für ihn als Marxisten der Hauptwiderspruch der zwischen Proletariat und Bourgeoisie, aber trotzdem kommt er hier zu der Erkenntnis, im Fall, dass ein Land wie China dann also mal angegriffen wird von außen, ist es wichtiger, sich zu vereinigen und diesen nationalen Kampf zu führen, sich also zu verteidigen gegen diesen Angriffskrieg. Und in diesem Fall wäre es also Verrat am Marxismus, wenn wir da in dem Fall wo das Land so in den Krieg gestürzt wird, wenn er da direkt sagen wollen, jetzt müssen wir die Revolution durchsetzen, sondern nein, hier ist klar, wir müssen erstmal danach schauen, dass wir unser Land verteidigen, und da müssen wir natürlich auch Bündnisse schließen mit Leuten, die sonst nichts mit dem Marxismus am Hut haben. Es geht hier einfach um eine nationale Einheit, und alle anderen Widersprüche sind für diese Zeit auf den zweiten Platz verwiesen, schreibt Mao. Also auch der aus seiner Sicht eigentliche Hauptwiderspruch zwischen Proletariat und Bourgeoisie oder hier zwischen Volksmassen und Feudalsystem, der ist auf den zweiten Platz verwiesen, weil der Hauptwiderspruch ist in diesem Fall eines Angriffskriegs jetzt wirklich der zwischen den Imperialisten und den Chinesen, die sich hier verteidigen wollen. Das unterstreicht nur so meine Bemerkungen von vorher, und es reicht dann hier aus diesem Buch, glaube ich. Ich schaue mal, ob ich hier noch mir irgendwelche Notizen gemacht habe, die ich loswerden wollte. Nochmal kurz darauf zurückkommen, weil ich das am Anfang des Podcasts ja habe anklingen lassen, dieses Verhältnis zwischen Form und Inhalt. Die Form des Podcasts und der Inhalt meiner Gedanken, das ist natürlich auch ein Motiv, was wir hier bei Laclau finden können. Die Form ist erstmal dieser zentrale Platz im Mittelpunkt des Diskurses. Diese Form kann mit einem beliebigen Inhalt gefüllt werden. Es könnte ein feministischer Inhalt sein, ein ökologischer, ein klassenkämpferischer. Es ist erstmal egal. Erstmal steht nur diese reine Form da. Und hier müssen wir also noch weiter überlegen, da kann ich jetzt nicht ganz zum Ende kommen, aber das ist einfach wichtig, dieser Gegensatz zwischen Form und Inhalt, wie verhält sich das, und können wir wirklich so marxistisch rangehen und sagen, der Klassengegensatz, der ist der entscheidende, der alle anderen Widersprüche so durchzieht. Ja, ich sage einfach, okay, in diesem Moment ordnen wir uns mal da unter die Klimabewegung unter. Und was Žižek da nur am Ende für einen Schluss zieht, ist, dass für ihn schon der Klassengegensatz der entscheidende ist als Marxist. Aber es ist trotzdem nicht so einfach, und es ist trotzdem richtig, was Mao schreibt. In einem bestimmten Kontext ist es trotzdem wichtiger, diesen Hauptwiderspruch hinten anzustellen. Žižek meint dann, dieser Klassenantagonismus, der ist schlicht ein Maß, an dem wir die anderen Kämpfe messen können. Also zum Beispiel den Feminismus, wenn der jetzt diese Hegemonie da beansprucht, dann können wir die Inkonsistenz dieser feministischen Forderung halt daran messen, indem wir es durch diese Brille des Klassenantagonismus betrachten. Was er meint ist, Feminismus heutzutage, natürlich ist das auch so ein Phänomen der Oberschichten. Wenn wir dann die USA schauen, könnte man sagen, ja, mag es sein, da wird Feminismus betrieben, da werden Rechte von Frauen eingefordert, aber an einem gewissen Punkt verschleiert das halt auch die grundlegende Dimension der Ausbeutung von Frauen. Das heißt, dass wir die wirtschaftlichen Verhältnisse da halt nicht in den Blick nehmen, sondern so liberal immer denken und sagen, für den Einzelnen muss es ja immer die gleiche Chance geben, also für die einzelne Frau muss es die gleiche Chance geben, eine so steile Karriere zu machen wie für den einzelnen Mann. Aber was wir dabei zum Beispiel vergessen, ist, dass sich vielleicht Frauen einfach häufiger dafür entscheiden, Kindergärtnerin zu werden, Krankenpflegerin, und da kann man dann ja nicht mehr von Benachteiligung reden. Da bräuchte man also tatsächlich mal diese Brille des Klassenantagonismus, und nur durch die könnte man dann sehen, wie eigentlich die grundlegende Ausbeutung von Frauen ist. Also deshalb ist dieser Klassenantagonismus ein Maß für den Widerspruch der anderen politischen Kämpfe. Aber es ist nicht so, dass wir den Klassenantagonismus immer in den Mittelpunkt stellen müssen und sagen müssen, das ist der wichtigste Kampf in der Gesellschaft, und es wäre falsch, hier jetzt mal ein anderes Element in die Mitte zu stellen. Ja, hier nur kurz noch eine private Anmerkung. wenn wir da von Krankenpflegern und Kindergärtnern reden, ist es eine zynische Haltung, so wie ich das immer wieder im Familienkreis mit anhören musste. Ist es zynisch zu sagen, ja, aber die Leute, die sich dafür entscheiden für so einen Beruf, die wissen ja auch, dass sie da weniger verdienen und die werden ja eigentlich bezahlt in diesen emotionalen Äquivalenten. Also für die ist ja einfach schon so viel Bestätigung, dass sie da mit Menschen arbeiten und Menschen helfen können im Krankenhaus oder mit Kindern. Deshalb können wir die eigentlich ein bisschen schlechter bezahlen, weil ja, die kriegen ja einfach den emotionalen Ausgleich. Also das ist eine zynische Haltung und genau das wollte ich hier nur noch mal anmerken, um klarzumachen, ja, Feminismus, ja, das will ich überhaupt nicht kleinreden als politisches Thema. Natürlich würde ich sagen, ja, bezeichne ich mich auch als Feminist und es wäre richtig, das mal in den Mittelpunkt zu stellen. Nur sollten wir die Inkonsistenz dieses Themas dann halt daran messen, an diesem Klassenwiderspruch. Ja, das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen kompliziert, aber es ist jetzt wirklich, glaube ich, das Ende gekommen meiner Gedanken hier. Ja, also es gibt da halt eine Sache, die ich aber noch vorlesen wollte, weil es ja auch um Ideologie ging und letztes Mal auch schon Ideologie so ein zentraler Begriff war. Habe ich gedacht, zum Schluss ist es extrem wichtig, hier nochmal einen positiven Blick auf Ideologie zu bekommen und zu sagen, ja, Ideologie ist also einfach ein System an Ideen, ist also einfach eine systematische Ausarbeitung im Gegensatz zur Fragmentierung des Bewusstseins, wie wir das letztes Mal gesehen haben. Ich habe hier ein Buch von dem französischen Autor Stendhal. Stendhal war ein Autor, der sich halt so genannt hat nach der Stadt Stendal, weil er ein Bewunderer des Historikers Winckelmann war und der ist wohl da geboren in Stendal. Jedenfalls ist das die Legende, aber ist auch nicht so wichtig. Der Name klingt ja wunderschön, Stendhal. Und er hat hier dieses Buch geschrieben über die Liebe. Darin bringt er also zum Ausdruck, was sind so seine Erkenntnisse, die er da gefasst hat über die Liebe. Und Stendhal hat gelebt von 1783 bis 1842. Dieses Buch ist 1822 erschienen. Und es ist sehr interessant. Unter anderem geht es da um die Kristallisation. Da wird also gesagt, verliebt sein, das ist so wie wenn man einen Ast irgendwie eintaucht in ein Gewässer und dann ganz viele Kristalle daran hängen. Man zieht ihn wieder hoch und alles ist so kristallisiert, alles erglitzert und glänzt. Und dieser Akt des Eintauchens, sagt er, das ist halt das Verlieben, dass man ständig so unter Strom steht und dann gar nichts anderes mehr denken kann als an die geliebte Person. Ja, das verursacht dann diese Kristallisation, dass man also ja, dass einfach diese Liebe so haften bleibt und die Liebe der ganze Horizont ist und man jetzt die geliebte Person so vergöttert. Aber hier geht es mir nur um eine Fußnote, die er hier geschrieben hat. Die will ich einfach mal vorlesen. Also man sieht schon, da geht es nicht um das eigentliche Thema, sondern Stendhal will sich hier nur rechtfertigen für das, was er da treibt. Es ist natürlich eine schwierige Position, sich da so über die Liebe zu äußern. Vor 200 Jahren. Hier sehen wir also mal, wie rechtfertigt er das oder wie erklärt er das, was er da aufgestellt hat für ein System. Ich habe meinen Versuch eine Ideologie genannt. Damit wollte ich andeuten, dass es sich, obwohl das Buch über die Liebe betitelt ist, um keinen Roman handelt und vor allem, dass es nicht unterhaltsam wie ein Roman ist. Die Philosophen mögen verzeihen, dass ich die Bezeichnung Ideologie gebrauche. Meine Absicht ist gewiss nicht, mir einen Begriff anzueignen, auf den ein anderer Rechte hat. Wenn unter Ideologie eine analysierende Darstellung von Ideen gemeint ist und aller Elemente, durch die sie bestimmt werden, dann ist das vorliegende Buch eine bis ins Kleinste analysierende Darlegung sämtlicher Gefühle, die im Ganzen jene als Liebe bezeichnete Leidenschaft ergeben. Aus dieser Darlegung entwickle ich weiterhin einige Folgerungen, zum Beispiel wie Liebe geheilt werden kann. Ich wüsste kein Wort, welches Abhandlung über Gefühle ebenso trefflich bezeichnete, wie Ideologie Abhandlung über Ideen bezeichnet. Ich hätte wohl mit Hilfe eines meiner gelehrten Freunde eine neue Benennung erfinden können, aber ich bin schon genug angegriffen worden, weil ich mir erlaubte, das Wort Kristallisation in einem neuen Sinne anzuwenden. Und es kann leicht geschehen, dass die Leser, falls dieser Versuch welche findet, der übertragenen Bedeutung des Wortes nicht zustimmen wollen. Nun ja, Stendhal sagt ja also, dass er keinen anderen Begriff finden kann als Ideologie für das, was er sich da ausgedacht hat, also für ein solches System, das einfach eine Menge an Gefühlen beschreibt und versucht irgendwie zu erklären. Ideologie ist also die Darstellung von Ideen und er hätte hier gern eine Gefühlologie, aber dafür gibt es kein Wort. Ja, das war nur der Punkt, den ich hier machen wollte, um zu zeigen, Ideologie, das könnte ja auch was Schönes sein und eigentlich ist Tischlein deck dich natürlich ein Liebespodcast, deshalb ist klar, irgendwann werden wir auch wieder auf die Liebe zurückkommen. Aber es ist klar, in diesem hegemoniellen Kampf hat sich jetzt erstmal das Klima durchgesetzt, auch in meinem privaten politischen Denken, das Klima. Und diese Folge mit meinem Bruder wird natürlich sich auch ums Klima drehen, da sind wir jetzt gerade noch am Beraten, was wir da alles eigentlich aufs Tableau bringen können und müssen. Aber ich habe ihm auch klar gesagt, ey, ist doch nicht schlimm. Wir sind ja auch nicht dazu da, alle Informationen so korrekt zu liefern. Es ist einfach schön, dass du dich da mal hinsetzt mit mir und dir Gedanken machst. Und das ist doch eigentlich das Wesentliche. Alles andere ergibt sich, dass man da so ins Gespräch kommt und dass man erstmal sagt, ey, mir ist nicht alles egal. Nee, ich gehöre zu denen, die echt sagen, komm, es kann auch was verändert werden. Es macht noch einen Sinn, über die Welt nachzudenken und auch vom Denken dann wirklich überzugehen zum Handeln, also zum bewussten Denken und sich zu überlegen, wie können wir eigentlich vom Wissen zum Handeln kommen. Ich glaube, das war so das Programm für heute. Ja, es war jetzt natürlich am Ende schon ziemlich philosophisch und das war ganz schön happig, sage ich ganz offen, was Žižek da schrieb. Aber es war einfach wichtig, das mal zu verdauen. Dann können wir nächstes Mal vielleicht an der Stelle weitermachen. Laclau ist auf jeden Fall ein interessanter Denker, auch wenn ich ihn selber nicht so gelesen habe. Aber wir werden uns sicher noch weiter mit dieser Idee auseinandersetzen, weil es für mich einfach so gut passt zum Klima. Wenn wir darüber reden, dass das in der Klimadiskussion auch so die Sachlichkeit fehlt, was wir da in den Medien sehen, ist einfach so oberflächlich. Und Leonie sagt hier sagte hier an einer Stelle mal sehr treffend, dass sie einfach den Respekt verloren hat vor den Politikern, weil sie dann sehen musste, die kennen sich auch gar nicht so aus, die haben auch gar keinen Bock, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn man einfach nur so die Zeitung liest und einfach so nur verfolgt, was da vor sich geht, dann denkt man vielleicht, ah ja, irgendwer wird ja schon noch die Fäden in der Hand halten, irgendwer wird sich ja schon noch auskennen irgendwie, aber dann sagt sie halt, nee, selbst sie, die es so nebenher macht, neben dem Studium, musste eigentlich schon sehen, dass sie viel tiefer drin steckt in der Materie als irgendein Politiker, dessen Aufgabe es eigentlich wäre, sich mal ums Klima zu kümmern. Und ja, da ist ja dieser Ansatz zu sagen, okay, das Klima muss jetzt halt noch mehr zum hegemonialen Thema werden, also zu dem zentralen Thema. Und dann wird es eben nicht mehr möglich sein für die Politiker, so ungebildet zu sein und sich so rauszureden, sondern dann ist wirklich klar, das Klima, das ist das Thema, zu dem muss sich jeder positionieren. Und kein Politiker kann auch ernst genommen werden, der hier so gravierende Wissenslücken hat oder, wie Leonie sagte, noch mit so einer Ausrede kommt, wir haben ja noch gar nicht die Technologien, sie sind noch gar nicht bereit, das umzusetzen. Das hat sie ja in Folge 14 bei der Diskussion mit Max sehr einleuchtend entkräftet. Und es ist jetzt ja auch im Dezember diese Machbarkeitsstudie rausgekommen, die man vielleicht mal so ein bisschen popularisieren müsste, um dann wirklich diese Hegemonie zu schaffen und irgendwie dieses Thema so sehr in den Mittelpunkt zu rücken, dass klar ist, alle anderen Kämpfe, die sind halt jetzt mal auf dem zweiten Platz und die können ja trotzdem profitieren von diesem Klimakampf. Also es kann ja trotzdem was Positives rauskommen für alle anderen progressiven Kämpfe, aber wir müssen uns hier vielleicht mal darauf so fokussieren und sagen, ja, hier können wir jetzt mal dran arbeiten und mal überlegen, wie können wir hier aktivistisch sein, wie können wir hier wirklich eingreifen in die Welt. Und ich muss jetzt aber wirklich bald eingreifen in die Welt des Traums, denn es ist schon wieder so spät, dass es bald Zeit zum Schlafen ist. Ich bin mal gespannt, ob mir das gelingt, weil nach dem Aufnehmen von so einer Folge ist natürlich auch immer ein bisschen Erregung da, ein bisschen Adrenalin im Körper, dass man oft gar nicht so schnell einschlafen kann. Aber wir werden mal sehen, was wir da machen können heute. Ich glaube, es ist auf jeden Fall gut, seine Gedanken so auszusprechen, so nach außen zu tragen, dann hat man auch so eine gewisse Ruhe wieder im Innern, dann kann man sich sagen, okay, wenigstens habe ich es versucht, wenigstens habe ich mich mit der Welt auseinandergesetzt, mir ist nicht alles egal, ja. Und in diesem Sinne kann ich hier nur sagen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Und ich melde mich dann demnächst schon wieder. Für heute lassen wir es mal gut sein und lassen das alles sich jetzt einfach mal setzen, was hier so gesagt wurde. Dann hört doch wieder rein bei Folge 19 von Tischlein deck dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.